Und heute Vormittag habe ich vor, dass wir noch einmal kurz hineinschauen in diesen Upper Room Discourse, in dieses letzte Gespräch im Obergemach, das Jesus mit seinen Jüngern führt in den Kapiteln 13 bis 17. Das sind ja nicht, wie ich gestern mal falsch sagte, vier Kapitel, sondern fünf Kapitel, 13 bis 17, und werde dann mit euch auch noch hineinschauen in die Verurteilung und in das Sterben Jesu, um heute Abend den ganzen Abend für den auferstandenen Christus zu haben. Mit dem möchte ich gern münden. Und so sieht also der Fahrplan aus für heute. Und wenn wir uns erinnern, wir haben gestern diese Übersicht uns angeschaut, haben einen ersten Zugang bekommen zu diesem letzten Abend, den Jesus mit seinen Jüngern verbringt. Johannes nimmt uns sehr ausführlich mit hinein. Fünf Kapitel nur für diesen einen Abend. Und intensive Gespräche. Jesus teilt seinen Jüngern, dem Kern der späteren Kirche sozusagen, mit, was ihm ganz, ganz wichtig ist, sozusagen die Quintessenz, das Wichtigste von seiner ganzen Lehre, kommt da hinein im Rahmen dieses Passamahls, dieses sogenannten Sederabends, der bei den Juden bis heute gefeiert wird. Und wir nehmen an, dass Jesus auch den mit seinen Jüngern so gefeiert hat, wie man ihn auch heute kennt von unseren jüdischen Freunden. Nun, wir haben gestern gesehen, dass es hier um eine Vorbereitung geht auf das, was kommt. Jesus will seine Jünger vorbereiten auf sein eigenes Sterben am nächsten Tag. Also eine Deutung dessen. Er will sie dann auch vorbereiten auf seine Himmelfahrt, auf seinen Abschied und auf ihre daraufhin folgende Mission. Ich gehe, damit ihr so richtig durchstarten könnt. Das ist also das, was er hier vorbereitet. Und wir haben gesehen, dass das Ganze überschrieben ist und durchdrungen ist mit diesem Thema der Liebe. Ja, so beginnt das Ganze, dass uns erzählt wird, dass Jesus seine Jünger bis hierher geliebt hatte und dass er jetzt zeigen würde, dass er sie bis zum Ende lieben würde. Es geht also darum, dass wir sehen, wie weit Gott in seiner Liebe geht. Und er geht den ganzen Weg bis zum Kreuz. Und wenn wir das so nehmen, auch um die fünf Kapitel zu strukturieren, dann könnt ihr sehen, dass das erste Kapitel und das letzte Kapitel und das mittlere Kapitel ganz besonders in dieses Thema reinfallen. Das erste sagt uns etwas über den Preis der Liebe, was ihn diese Liebe kosten wird. Das ist die Fußwaschung, wo er sagt, ich als König nehme die Gestalt eines Knechtes an und ich gebe euch ein Vorbild. Das ist Liebe, dass wir einander die Füße waschen, und das ist ein Sinnbild für Dienst einerseits, aber vor allem auch für Vergebung und Reinigung andererseits. Das ist das erste Kapitel 13. Das letzte Kapitel 17 spricht dann von dem großen Geschenk und dem Wunder von Gemeinschaft, von Liebe. Und das ist diese Liebe, die aus Gott herauskommt, in Christus ihre Mitte findet und dann bei den Jüngern ausgelebt wird und die dann zum Zeugnis wird für die Welt. Das ist Kapitel 17, das hohepriesterliche Gebet. 13, 17, das sind die Klammern zu diesem Thema Liebe. Und mittendrin das zentrale Kapitel ist Kapitel 15. Und Kapitel 15 spricht von einer sehr intimen Sache, nämlich ich in euch, ihr in mir, Gemeinschaft mit Christus. Das ist die Mitte von allem. Liebe bedeutet dieses Ineinandersein, sich verbinden und einander zu befruchten, einander zu befähigen. Und das ist dieses Bild vom Weinstock und den Reben. Also sehr schön, wie auch diese fünf Kapitel ganz klar strukturiert sind, auch rund um dieses Thema der Liebe. Wir haben gestern etwas über das auch gesprochen, haben gesagt, wir können reden über das Thema der Gemeinschaft und der Liebe unter uns und wie das zusammenhängt mit der Liebe Jesu zu uns und mit der Liebe des Vaters zu Jesus. Da kann man viel zu sagen. Haben dann auch über das Gebet gesprochen. Jetzt möchte ich mit euch einfach heute noch einmal kurz diesen Weg gehen durch diese Kapitel, dass wir das noch etwas zuordnen und einfach auch der Geschichte erlauben, uns einfach direkt auch zu leiten und uns an dem zu orientieren. Ja, Kapitel 13 ist eben das Bekenntnis des Königs als Knecht zu seinen Jüngern. Das Besondere an dem Kapitel 13 ist, dass du eben zwei Verräter benannt hast. Am Ende, du hast den Judas, der dann tatsächlich auch Jesus verrät. Und Jesus sagt ihm, hier ist einer unter euch, das ist ja spannend, einer von euch wird mich verraten. Das Spannende ist, dass sie sich alle fragen, wer ist es? Keiner kommt drauf, dass es der Judas gewesen sein muss. Das finde ich bemerkenswert, dass das offenbar bis jetzt auch nicht so aufgefallen ist. Ja, natürlich, er war derjenige, der mit dem Geld umging, und der Kommentar, den wir vorher schon gehört hatten von Johannes, dass Judas auch das Geld veruntreute im Zusammenhang mit der Salbung in Bethanien, das ist ein Kommentar, den Johannes einfügt. Aber offenbar war das da noch nicht allgemeines Wissen unter den Jüngern, dass er tatsächlich Geld veruntreut hat. Also das finde ich sehr spannend, dass eben zwar der Zeigefinger zunächst auf Judas geht, aber gleichzeitig es heißt, wie bei den Brüdern Karamasow von Dostojewski, es hätte jeder sein können. Es hätte jeder sein können. Und dann nachher greift sich Jesus ausgerechnet den Petrus heraus, der ja von sich am wenigsten davon ausging, dass er derjenige sein könnte. Und ausgerechnet der, auf den man am wenigsten kommen würde, wird hören von Jesus, dass er an dem Abend in der Nacht ihn noch dreimal verleugnen wird. Petrus, ich weiß etwas über dich, das du noch nicht weißt. Ich weiß, wie anfällig auch du bist, mich zu verleugnen. Ich weiß, wozu du fähig bist. Ich kenne dein Herz, weil ich das Menschenherz kenne. Und ich weiß ja auch, warum ich zum Kreuz gehen muss, weil es um dein Herz so schlimm steht, wie du es gar nicht ahnst. Du bist erlösungsbedürftiger, als du ahnst. Und gleichzeitig bin ich erlösungsfreudiger, als du vermutest. Aber das ist für mich ganz wichtig in Kapitel 13, dieser Hinweis auf diese beiden Männer, die in dieser Nacht Jesus verraten werden. Keiner ist besser als der andere und keiner schlimmer. Die Frage ist nur, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Wir haben schon gesprochen, der eine, der bleibt mit seiner Schuld allein und kommt damit nicht zurecht und richtet sich selbst. Und der andere bleibt mit seiner Schuld nicht allein, er geht damit zu Jesus. Das ist der Unterschied zwischen den beiden. Und in der Mitte findest du das eben, oder in dem ganzen Kapitel findest du dann eben zentral diesen Akt Jesu, diese Geste, dass er beiden die Füße wäscht. Und wir haben dann erst die nächsten Kapitel ohne Judas Iskariot. Aber in diesem Kapitel ist er noch dabei. Jesus wäscht auch seinem Verräter und beiden Verrätern die Füße. Das finde ich sehr bewegend. Denn es ist eine prophetische Vorbereitung aufs Kreuz. Und am Kreuz hängt Jesus für beide. Für alle Menschen, die es nötig haben. Das hat jeder Mensch nötig. Und zwar auch für die, die seine Vergebung in Anspruch nehmen werden und für die, die es nicht tun werden. Er gibt uns ein Vorbild, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Und letztendlich verstehen wir ja auch, haben wir gestern schon gesagt, dass diese Agape-Liebe eigentlich erst bei den Feinden beginnt. Bei Freunden brauchen wir noch keine Agape. Ja, das ist immer noch nachvollziehbar, dass man als Vater für seine Kinder stirbt, für jemanden, den man liebt, sein Leben lässt, das ist irgendwo noch nachvollziehbar. Aber für seine Feinde zu sterben, ihr Lieben, das ist eine göttliche Liebe. Und dafür braucht es die Agape und dafür braucht es Jesus. Soweit mal Kapitel 13, und dann ist Judas weg und dann werden wir hineingenommen in diese Abschiedsreden Jesu von 14 bis 16. Es gibt manche Ausleger, die werden euch da drei Abschiedsreden vorschlagen. Dann ist jedes Kapitel für sich selbst eine Abschiedsrede, 14, 15 und 16. In meiner Zuordnung habe ich da zwei große Reden gesehen. Und da steht zunächst mal Kapitel 14 für sich und dann Kapitel 15. Und Kapitel 14 ist unter dieser Überschrift: Euer Herz erschrecke nicht. Spannend übrigens, dass Kapitel 16 dann mündet mit: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Das Ganze ist eingebettet, eine Klammer ist das, eine Klammer des Trostzuspruches. Euer Herz erschrecke nicht, seid getrost. Das ist auch eine sehr schöne Klammer, dass Jesus seine Jünger zwar vorbereitet auf sein Sterben, auf sein Weggehen, auf ihre unfassbar gefährliche Mission, wie er zeigen wird, aber das Ganze ist eingebettet in einen Trost. Sie sollen aufrecht gehen, sie sollen wissen, sie haben Verheißungen auf ihrer Seite und so wird er sie ausrüsten mit Verheißungen, sie zurüsten und mit Hoffnung versorgen für das, was kommt. Euer Herz erschrecke nicht, seid getrost. Sehr, sehr schön. Dieses Testament unseres Herrn, auch als Wort an uns heute Morgen. Und dann ist die Frage, ja, was tröstet uns denn? Was ist denn das, was du uns mitgibst auf den Weg, damit wir auch das, was auf uns wartet, gut ertragen können und unseren Weg gehen darin? Und dann findest du in Kapitel 14 eben, dass er ihnen jetzt sagt, ich gehe in meines Vaters Haus, aber ich gehe, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, denn ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Das ist das, wie er startet in Kapitel 14. Und das ist ein wunderschönes Wort vor dem Motiv des jüdischen Bräutigams und seiner Braut. Als Juden haben die jüdischen Leser das sofort verstehen können. Was sagt er da? Er sagt durch die Blume und durch die Zeilen, zwischen den Zeilen, dass er sich selbst als den Bräutigam sieht, der wie nach jüdischer Sitte gehen wird, in seinem Elternhaus eine Wohnung vorbereitet und dann die Braut holt, nachdem er den Brautpreis gezahlt hat. Und dieses Motiv setzt Jesus hier voraus, und sagt, ich bin wie ein Bräutigam, der euch holen will. Ich will mich mit euch vermählen. Alles geht darauf hin, dass ihr eines Tages zu mir seid. Ich muss gehen, damit wir für immer verbunden sein können. Deshalb muss ich gehen, sagt er. Das müsst ihr verstehen. Ich komme sowieso wieder und ihr kommt zu mir. Es geht um Vereinigung, aber für diese Vereinigung muss zunächst mal auch dieser Weg gegangen werden. Und das macht er ihnen klar. Und ich werde einen Brautpreis zahlen. Ich werde euch erwerben. Das ist dann ein Blick aufs Kreuz. Am Kreuz werde ich meinen Brautpreis zahlen. Und dann werde ich euch eines Tages holen. Und dann seid ihr da, wo ich bin, in meines Vaters Haus. Und keine Sorge, das können nicht genug von euch dabei sein, denn dort hat es viele Wohnungen. Ich will so viele wie möglich bei mir haben. Das ist ein erstes Trostwort. Ja, und er sagt auch, es gibt ein Zuhause. Ich bereite euch ein ewiges Zuhause. Sehr schön. Ein ewiges Zuhause. Und den Weg dahin, den kennt ihr ja, sagt er so nebenbei. Ihr wisst ja, wie es dahin geht, ne? Sagt so der Pädagoge, schmunzelnd, innerlich schmunzelnd, weil er hat die Frage ja nur erwartet, die jetzt kommt. Aber da kommt ja der Thomas und Herr, woher wissen wir denn den Weg? Und woher wissen wir denn, wo es hingeht? Und Jesus sagt dann, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich zeige euch nicht unbedingt einen Weg, den ihr gehen sollt. Ich bin der Weg. Immer wieder ist es in der Person Jesu verankert. Glaube macht sich an ihm fest und der Weg in die Ewigkeit und das Geheimnis des ewigen Lebens und der ewigen Heimat macht sich alleine an Jesus fest. Ja, und dann spricht er von einer neuen Vertrautheit mit dem Vater und er sagt dann auch, ich muss gehen, ich muss mich zurücknehmen, damit ihr auch in einen unmittelbaren Kontakt mit eurem Vater kommt, mit meinem Vater. Und dieser Weg in eure Gemeinschaft mit Gott als Vater, der geht über mich, aber es braucht auch mein Weggehen zum Vater, damit ihr ihn erkennt. Und dann geht es um diese Frage, wie erkennen wir den Vater? Und auch da sagt er wieder, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ganz eine starke Aussage. was für ein Bild sollen wir uns machen vom Vater? Möglichst kein Bild, aber wir sollen doch einen Eindruck bekommen. Und Jesus ist das Ebenbild des Vaters. Wer Jesus kennt, der kennt den Vater. Das ist seine Aussage hier und sagt, erinnert euch an all das, was ich euch gelehrt habe, was ich euch gewesen bin, das wird euch mit dem Vater verbinden. Nun, dann sagt er aber noch etwas nachher und es ist eine trinitarische Verheißung hier, denn er spricht nicht nur von ihrem neuen Kontakt zum Vater und ihrer neuen Vertrautheit mit dem Vater, sondern er spricht dann auch davon, dass wenn er geht, der Heilige Geist kommt. Und das ist die nächste Verheißung und Zusage, wo er sagt, ich muss gehen, damit der Geist kommen kann. Und er sagt dann, ich gehe zwar, aber keine Sorge, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich komme zurück. Und dann verbindet er sich aufs Engste mit dem Geist, nachdem er sich vorher aufs Engste mit dem Vater verbunden hat. Und sagt, der Geist kommt zwar und er ist der andere Tröster, der andere Trainer, könnte man eigentlich sagen. Das Wort Tröster ist hier beim Heiligen Geist eigentlich etwas verfehlt, weil das wirkt so ein bisschen wie Tränen abwischen und vertrösten. Das Wort ist eigentlich eine schlechte Übersetzung für dieses Parakletos. Parakletos, dieses Wort, was im Griechischen hier verwendet wird, heißt eigentlich Trainer, Coach, ein Begleiter, der mich befähigt und der mich ausrüstet. Das ist das, was so ein guter Fußballtrainer ist und sein soll, nämlich aus seiner Mannschaft das Beste rauszuholen und alles hineinzugeben, was die Spieler brauchen, um ihr Bestes zu geben. Und er spricht hier von dem anderen Tröster und sagt damit, der erste Tröster war ich, der erste Coach war ich. Und das, was ich euch war, leibhaftig, in diesen 3 Jahren hier, das wird der Heilige Geist für euch sein, im Geist, in einer anderen Form. Und er wird kommen und er wird eigentlich meinen Job fortsetzen. Man könnte es auch anders sagen, das bin eigentlich ich. Eigentlich setze ich meine Trainingsarbeit mit euch fort, allerdings in einer neuen Art und Weise, denn der Heilige Geist kommt und ich werde durch den Geist in euch wohnen und bei euch sein und euch weiterhin befähigen. Also habt keine Angst vor dem Auftrag, der kommt, denn ich befähige euch dazu. Ich lasse euch für diesen Auftrag nicht allein. Und dieser Geist, von dem spricht er dann da auch mehr, der wird dafür sorgen, dass alles das, was ihr bis jetzt schon von mir gesehen und gelernt habt, in euch weiterhin existiert und wächst. Er wird euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Er spricht also hier vom Heiligen Geist, vorher vom Vater, trinitarische Verheißungen, hier in Kapitel 14, alle rund um dieses Thema, dass wir aus Christus heraus leben und unseren Dienst durchführen können. Ja, das ist so im Grob dieses Kapitel 14 und du hast dann schon auch am Schluss dieses Trostwort nochmal, den Frieden lasse ich euch, Vers 27, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht, da habt ihr das noch einmal. Der gleiche Ausdruck wie in Vers 1, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja? Also ein Trostzuspruch, aber hier gefüllt mit umso mehr Vater und umso mehr Heiliger Geist im Zusammenhang mit meinem Abschied. Kapitel 14. Das ist für mich so ziemlich eine gedankliche Einheit, dieses Kapitel. Es wird dann nachher schon nochmal auch manches von dem wieder aufgegriffen. Aber dann beginnt mit Kapitel 15 eine zweite Abschiedsrede und ich nehme da Kapitel 15 schon mit hinein, weil es geht dann nachher eigentlich um den Auftrag, den wir haben als Christen, als Kirche in dieser Welt und da wird gezeigt, dass es ein Auftrag der Liebe ist, ein Liebeszeugnis für die Welt zu sein, aber vor allem auch nicht verwundert zu sein, wenn uns dieser Auftrag vieles kostet, weil die Welt uns abstoßen wird, weil die Welt uns ablehnen wird. Wundert euch nicht, dass euch der Auftrag etwas kostet, denn ihr seht ja jetzt, dass mich meine Mission ans Kreuz führt. Wundert euch also nicht, wenn ihr meine Mission übernehmt und sie weiterführt, dass sie euch auch ans Kreuz bringt. Wundert euch nicht, wenn euch der Glaube an mich und eure Mission alles kosten wird. sagt er ihnen hier und er bereitet sie vor. Er warnt sie, dass der Auftrag, dass die Mission sehr kostspielig sein wird. Denn so wieder wie Jesus für uns, so auch wir für ihn. Das ist die Botschaft im Kern darin, und wir sehen das ja auch nachher dann auf tragische Weise erfüllt, dass eigentlich alle Apostel, bis auf Judas, der sich selbst richtet, und Johannes, von dem wir nicht wissen, wie er gestorben ist, aber alle anderen sind den Märtyrertod gestorben. Alle haben ihren Glauben und ihr Zeugnis für Jesus mit ihrem eigenen Leben bezahlt. Also das sagt er hier, aber in Kapitel 15 kommt er noch mit hinein, weil Kapitel 15 sich von dieser Mission nicht lösen lässt. Er spricht von diesem Weinstock: Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir und ich in euch, denn nur so könnt ihr Frucht bringen, und daran erkennt man euch als meine Jünger, dass ihr Frucht bringt. Nun, wir kennen diesen Text und wir lieben ihn als Einladung zu einer Lebensgemeinschaft mit Jesus. Und das ist ja auch so. Aber wir müssen den Hintergrund zu diesem Kapitel auch sehen. Das kommt aus dem Alten Testament. Und wenn Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, müssen wir die Frage stellen, was ist denn der falsche Weinstock? Und was ist denn der Weinstock? Und da führt die Spur eindeutig zurück zu der Berufung Israels als Volk. Und sie wurden genannt als Weinstock, der gesetzt worden war, um Frucht zu bringen und Zeugnis zu sein für die Welt. Und die Welt für Gott zu gewinnen sozusagen. Und das war ihre Mission. Und Jesaja lässt uns wissen, dass diese Mission gescheitert ist. Israel hat versagt. Das ist nicht aufgegangen. Israel hat es nicht sein können. Israel hat diesen Auftrag nicht gelebt. Und am Ende vom Alten Testament ist diese große Frustration da. Ja, wie ist dann, was bleibt denn noch von diesem Weinstock? Und jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich bin der wahre Weinstock. Ich komme aus Israel, ich vertrete Israel, ich bin Jude. Und das, was Israel nicht schaffen konnte, das geht nur durch mich. Ich bin der wahre Weinstock und ihr könnt jetzt die von Gott gegebene Mission nur leben aus mir heraus. Diese Mission, die Gott dem Volk schon im Alten Testament gegeben hatte, lebt sich nur aus Christus. Aber es ist Mission. Und deshalb ist auch Kapitel 15 schon hineingenommen in diese Sendung, in diesen Auftrag. Und die Jünger sind sozusagen das neue Volk. Oder die erneuerte Version des Volkes Israel. Diese 12 Apostel stehen ja auch für die 12 Stämme. Und Jesus setzt sozusagen diesen Auftrag neu in die Welt, befähigt jetzt die Jünger und die christliche Kirche, den Auftrag auszuleben, den Israel nicht schaffen konnte. Aber jetzt eben aus der Kraft Jesu geht das. Von daher, Sendung, die kostet, aber Sendung, zu der wir auch befähigt werden, nämlich Christus selbst ist unsere Befähigung, und es sollte uns nicht wundern, dass deshalb auch wieder der Heilige Geist ins Gespräch kommt, nachher in Kapitel 16, weil dort sagt Jesus, das, was ich euch sein will und was ich euch sein muss, das bin ich euch durch den Heiligen Geist. Dieser Geist wird wirken. Dieser Geist wird in euch wirken und euch befähigen, euren missionarischen Auftrag in dieser Welt zu leben. Das ist mir schon wichtig, das nochmal auch zu betonen, dass Mission für Jesus kein Zusatz ist im Leben des Christen. Es ist nichts, was wir delegieren dürfen an die Spezialisten. Nur weil ich dafür gezahlt werde, als Missionar in Italien zu arbeiten, heißt es nicht, dass die mich zahlen, von diesem Auftrag entlastet sind. Nein, sie sind ja darüber auch mit drin. Aber es ist auch nicht nur, dass ich Missionare unterstütze. Das Leben des Christen, das Leben aus Christus heraus, die Verbundenheit mit Jesus, ist eine zutiefst missionarische Sache oder sie ist es nicht. Entweder bin ich missionarisch oder ich bin nicht in Christus. Das ist die Logik. Denn da, wo Christus drin ist, will Christus auch raus. Denn Christus ist zutiefst missionarisch. Das ganze Evangelium lässt sich nur missionarisch verstehen. Dafür gibt es ja das Ganze, weil Gott selbst als Missionar gekommen ist, seinen Sohn gesandt hat, seinen Preis gezahlt hat, mit einem Ziel, Verlorene zu gewinnen. Und deshalb ist sein Auftrag, der gilt uns allen. Und das geistliche Leben lebt davon, dass ich auch diese Mission lebe und weitergebe, was ich empfange. Das ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen, dass wir uns immer neu hineinnehmen lassen in diese Leidenschaft Jesu und in unseren Auftrag, die Welt zu gewinnen. Frage ist halt, wie gelingt das? Und wir sehen hier eine Methode, und das ist zunächst mal mein Sein in Christus, meine Heiligung, meine Veränderung als Jünger, als Nachfolger, ist die Königsmethode der Mission. Ihr Lieben, Methoden hin oder her, braucht es alles, ist gut, dass wir strategisch denken. Die Kardinalmethode Gottes, um diese Welt zu verändern, sind veränderte Menschen. Wir schulden unsere Heiligung einer Welt, die Christus braucht. Und unsere Heiligung, mein Verändertsein, mein Jesus-ähnlich-Werden, ist die stärkste Kraft, die diese Welt kennt. Ja, das ist eine Kernmethode, deshalb liebe ich ja den Jona auch so. Bevor Jona nach Ninive gehen durfte, musste er erstmal sich dem Ninive in seinem eigenen Herzen stellen. Und er musste erstmal sterben, an sein eigenes Ende kommen, in Christus sterben und auferstehen. Und es ist der neue, wiedergeborene Jona, der nachher dann nach Ninive geht und dort eigentlich gar nicht mehr viel zu tun hat. Sagt einen Satz. Die längste Predigt hält dort der König, der Einheimische. Jona ist eigentlich nur Statist fast. Aber die Botschaft dahinter ist für mich klar: Um eine verlorene Welt zu erreichen mit der Gnade Gottes, braucht es erstmal eine persönliche Erfahrung mit dieser Gnade. Und das, was diese Gnade an mir macht, ist die stärkste Kraft in der Mission für andere Menschen, im Gewinnen einer verlorenen Welt. Ihr Lieben, das sehen nämlich Familienmitglieder. Die hören nicht so sehr, was ich sage, die sehen, was ich lebe. Und meine Arbeitskollegen und meine Nachbarn. Und deshalb bin ich auch dafür, dass man auch lernen, und das ist mir als Mundwerker manchmal nicht so leicht, nicht so leicht wie manchem Handwerker vielleicht, aber zunächst mal den Mund zu halten, die Werke reden zu lassen. Wie ein Altvorderer das so schön gesagt hat, immer und überall predige Jesus und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Predige Jesus, wo immer du bist und wenn unbedingt nötig, verwende Worte. Lass zuallererst dein Leben reden. Und Petrus sagt nachher in 1. Petrus 3, 15, seid allzeit bereit, Rechenschaft abzulegen, wenn man euch fragt über die Hoffnung, die in euch ist. Und damit man uns fragt, müssen wir erstmal so leben, dass man uns fragt. Ist mein Leben fragwürdig genug? Ist mein Leben so anders und so wertvoll und so erfrischend und überraschend vielleicht auch, dass Menschen sich veranlasst sehen, mich zu fragen. Und dann sage ihnen, woher das kommt. Nur wir sind manchmal etwas zu ungeduldig. Wir wollen immer gerne erst unsere Worte reden lassen und manchmal ist das schwierig, weil die Leute uns noch gar kein Recht dazu gegeben haben, ihnen das zu sagen. Sie haben uns noch gar nicht gefragt. Wir Christen haben manchmal auch die Gabe, Fragen zu beantworten, die uns gar nicht gestellt wurden. Ja, also da müssen wir sehr aufpassen. Sehr, sehr aufpassen. Ich will nur so ein paar Worte darüber verlieren, dass das ist der Herzschlag Jesu. Eure Mission ist nicht ein Zusatz zum Christentum, es ist der Kernauftrag des christlichen Lebens. Punkt. Und er kostet euch was und er darf euch was kosten. Es wird auch in dieser Welt zu einer Konfrontation kommen, aber seid getrost. Ich bin dabei, durch meinen Geist, ihr lebt in mir, daher kommt die Kraft. Das ist die Botschaft hier und natürlich sagt er auch, es tut weh. Kapitel 16 mündet bei der Trauer. Und Jesus weiß auch, dass es wehtun wird, dass Abschied wehtut. Und ich finde das so schön, dass Jesus das auch nicht verbietet. Jesus verbietet seinen Jüngern nicht zu trauern. Er sieht schon voraus. Er sagt, ich weiß, es wird euch wehtun. Aber seid getrost. Meinen Frieden gebe ich euch. Also er sorgt schon vor, auch für ihren bitteren Trauerschmerz, den sie erleben werden. Und wir sehen ja auch nachher, was das mit ihnen macht. Mensch, da kann sie noch so warnen. Der Schmerz ist trotzdem furchtbar nachher. Die Tatsache, dass Jesus stirbt, Das ist für sie der große, große Schock. Und sie glauben, damit ist alles aus. Aber er hat sie ja eigentlich vorbereitet gehabt. Also, das sind so diese Kapitel, die dann münden im Kapitel 17 bei diesem hohen priesterlichen Gebet. Und wisst ihr, das finde ich so schön, dass Jesus nicht mündet bei dem, was er zu uns sagt, sondern bei dem, was er über uns betet. Und das ist für mich auch ein Vorbild eines Leiters, eines Hirten, der hier am Ende letztendlich im Höhepunkt des Ganzen oder im Kern des Ganzen ins Gebet geht und nicht nur mit seinen Jüngern über den Vater spricht, sondern mit seinem Vater über die Jünger. Und damit mündet alles, dass er den Vater bittet für sich selbst, für seine Apostel und dann für die Christen, die nach den Aposteln kommen werden. Und er betet hier für sie, dass sie in ihrer Einheit bewahrt bleiben würden. Das ist übrigens, habe ich vorhin vergessen, die zweite Methode, um eine Welt zu gewinnen. Das eine ist mein persönliches Zeugnis. Und das zweite ist das, was aus diesen Kapiteln herauskommt, die Gemeinschaft und Liebe unter Christen. Daran soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Euer Miteinander soll eine Sprache sein, die diese Welt versteht und die sie auf mich schließen lässt. Sie sollen euch sehen und mich erkennen, so wie man den Vater erkennt, wenn man mich sieht. Das ist die Logik. Und das ist ja so spannend, weil dieses Kapitel hatte schon viele Christen auch in die Verzweiflung getrieben, weil Jesus ja da betet für die absolute Einheit unter Christen. Und wir fragen uns ja, wo ist sie denn, diese Einheit unter Christen? Hat Gott dieses Gebet nicht erhört? Und für mich ist zunächst einmal wichtig zu sehen, dass diese Einheit und diese Gemeinschaft unter Christen eine gegebene Tatsache ist, die wir nicht schaffen müssen, sondern die zugelassen werden soll. Ihr Lieben, wir müssen nicht Einheit schaffen, wir müssen sie zulassen. Geschaffen hat Christus sie. Wer in Christus ist, ist auch mit Christen verbunden. Das ist eine Einheit, ob du sie jetzt spürst oder nicht, ob du die anderen magst oder nicht. Du bist mit allen verbunden, die zu Jesus gehören. Punkt. Das ist eine gegebene Tatsache, das dürfen wir feiern. Es fängt nicht an als Appell an uns. Das hier ist kein Appell an die Jünger. Das ist ein Appell an den Vater. Vater, schenke du es. Jesus betet für unsere Einheit. Das ist großartig. Und es ist zunächst mal eine geistliche Realität, die Jesus schenkt, die der Vater schenkt. Und es ist kein Appell, dass wir uns bemühen sollen, Einheit zu machen. Wir können keine Einheit machen. Wir können sie leben und zulassen. Und dann ist ja für mich die Frage, ist jetzt perfekte Einheit das, wo alles wunderbar läuft? Ist es diese glorreiche, schöne Seite der Gemeinschaft, die die Welt sieht? Wisst ihr was? Ich glaube, die Welt, die macht sich keine Illusionen. Die weiß, dass wir genauso Menschen sind wie sie. Was die Welt nicht nur sehen, wir sind perfekte Christen. Das kann manche sogar abschrecken. Letzte Woche hat eine unserer Amerikanerinnen so einen starken Ausdruck gebracht über manchmal auch dieses für sie unechte, unehrliche, fromme Toxic Positivity, hat sie es genannt. Eine giftige, eine unschöne, positive Stimmung oder Harmonie, wo sie sagt, wir tun manchmal so, als ob was ist, was gar nicht ist. Wir sollten lernen, auch als Christen etwas ehrlicher zu sein. Wir sind Sünder und eine Gemeinschaft von Sündern. Was die Welt nicht sehen will, ist, dass wir alles richtig machen. Die Welt will Kapitel 13 sehen, dass wir einander die Füße waschen. Das will die Welt sehen. Wisst ihr, die Welt weiß, dass wir alle miteinander Not haben. Das ist ja normal. Das macht Politik. Die Frage ist, wie kann Gemeinschaft gelingen? Und das geht nur über das Kreuz und über die Liebe, die auch vergibt und die Füße wäscht. Da könnte ich auch meine Geschichte erzählen, sogar, ich habe so manches auch erlebt unter Christen, wo ich manchmal dachte, da schreibe ich ein Buch drüber und inzwischen weiß ich, das Buch will ich nie schreiben. Denn Gott hat mich manches auch wieder vergessen lassen. Aber wir haben das auch erlebt, dass wir unter Geschwistern sogar in einem sehr, sehr schweren Prozess der Versöhnung Füße gewaschen haben. Ganz spannend. Ja, das will die Welt sehen. Nicht nur, dass wir nicht streiten, sondern wie wir mit Streit umgehen. Dass wir vergeben. Nicht nur, dass wir perfekt sind, sondern wie wir mit Unperfektheit umgehen. Das ist ein kraftvolles Zeugnis. Denn das muss ja die Welt auch wissen, dass es Vergebung gibt. Also, das ist so ein Überblick mit ein paar tiefen Bohrungen noch einmal auch zu diesen 5 Kapiteln, diesem letzten Abend. Mama mia, was haben die da gehört? Und wir dürfen dabei sein. Wir durften dabei sein, ihr Lieben. Das hat uns Johannes gegönnt.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch deine Absicht. Du hattest ja gesagt, dass in Kapitel 14 es ja anfängt, mit eures wurde sie gestürzt und das endet ja mit Kapitel 6.
Ja.
Ja, genauso.
Ja.
Ist das nicht einfach auch in diesen ganzen 5 Kapiteln wieder so eine chiastische Struktur?
Könnte schon auch sein, ja. Das habe ich so noch nicht untersucht, hast du recht.
Weil am Anfang kommt ja das mit der Fußwaschung, Christus sozusagen horizontal zu den Menschen. Kapitel 17, seine Liebe zu den Jüngern gegenüber so vertikal zu
kommen.
Dann kommt ja gleich diese, ich gehe zum Vater, endet damit und fängt damit an. Dann kommt es über den Heiligen Geist und in der Mitte steht halt eben der Weinstock mit. Und dann am Ende, wenn ihr mir bleibt, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater beerdigt, dass ihr viel Frucht bringt und mein Jünger werdet. Dieses Fruchtbringen ist ja auch dieses, was er schon sagt, das persönliche Zeugnis, der Charakter, der sich ja dann im Lebenswandel ja dann ordnet.
Genau.
Also ich habe es jetzt,
sehr schön.
Jetzt nur so
ja?
Aufgeteilt, ob es
ja?
im Detail stimmt.
Ja,
vielleicht
ist sehr schön.
So,
ja.
Bemerkt,
ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, es ist bei mir jedes Mal so, dass ich neue Dinge entdecke. Und das finde ich so spannend. Vielen, vielen Dank. Im Blick auf die Zeit, ich habe gerade kurz drauf geschaut, will ich uns auch noch den Weg ab Kapitel 18 kurz nachzeichnen, weil in 5 Minuten kommt die Hand. Also, und hier sind wir jetzt in dem dritten Abschnitt, wo Johannes uns sozusagen mit hinter den Vorhang ins Allerheiligste nimmt. Und jetzt ist es nicht mehr Jesus vor aller Welt, wie in Kapitel 1 bis 12. Jetzt ist es auch nicht mehr Jesus vor seinen Jüngern, Kapitel 13 bis 17. Jetzt ist es letztendlich Jesus vor seinem Vater. Man könnte auch Kapitel 17 da noch reinnehmen, wo er auch schon vor seinem Vater ist. Aber jetzt geht es eigentlich in den Prozess und in das Sterben Jesu hinein, bevor er nachher dann aufersteht und die Sendung vollzieht. Aber ganz kurz diesen Weg, der jetzt weiter geführt wird hier. Aus dieser Nacht, aus diesem Abend mit den Jüngern heraus, gehen sie zum Ölberg, heißt es hier, in den Garten Gethsemane. Und wir kennen diese Szene auch aus den anderen Evangelien. Was ich aber jetzt hier ganz faszinierend finde, ist, wie Johannes uns jetzt hier berichtet, dass Jesus zwar jetzt hier seinen Schächern begegnet, dass er verhaftet wird, dass er befragt wird und nachher dann auch bestraft wird, ausgepeitscht wird. Er leidet. Es ist der leidende Gottesknecht, der uns jetzt hier begegnet, aber es ist zugleich der souveräne König. Und das ist Johannes sehr wichtig. Jesus überlässt sich nicht einfach... überlässt sich nicht oder sieht sich nicht als Opfer hier, sondern er ist eigentlich derjenige, der hier die Regie führt. Das finde ich das Spannende. Jesus führt die Regie. Ja, er geht in den Garten. Dort kommt dann der Judas mit den Soldaten, um ihn zu verhaften. Und Vers 4, Jesus wusste das alles, was ihm begegnen würde. Und dann übernimmt er die Initiative. Er geht raus und er hat das erste Wort. Wen sucht ihr? Und die Soldaten können gar nicht schnell genug reagieren, sagen, wir suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt er darauf, ich bin's. Und dann in Vers 6, als nun Jesus zu ihnen sagte, ich bin's, wichen die Soldaten zurück und fielen zu Boden. Mama mia. Jesus übernimmt die souveräne Initiative. Er geht ihnen entgegen. Er stellt die Frage, was wollt ihr? Und sie sagen, wir wollen, Jesus sagt, ich bin's, ich laufe nicht weg, hier bin ich. Und dieses Ich bin's hat so eine Kraft. Das ist so eine Autorität, die da spricht. Hier spricht das lebendige Wort. Sie haben es zu tun mit Gott persönlich. Und er spricht und sie können eigentlich nur unfreiwillig auf den Boden fallen. Eine Geste der Autorität, die uns Johannes hier berichtet. Aber dieses Ich bin, wird ja hier zweimal erwähnt, das hat diese Kraft, das haut sie einfach um. Und dann fragt er sie wieder zum zweiten Mal, wen sucht ihr? Und dann sagen sie es wieder, Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich, so lasst diese gehen. Das ist eine Geste der Fürsorge für seine Jünger, um ein Wort zu erfüllen, nämlich, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Er sorgt mittendrin dafür, dass das Wort Gottes auch wahr wird. Er hat die souveräne Übersicht in dieser Situation. Ja? Er lässt sich nicht treiben. Er weiß genau, was hier zu tun ist und was geschehen soll. Und dann kommt Petrus, nimmt sein Schwert und schlägt dem einen Knecht des hohen Priesters das Ohr ab. Er hat ganz sicherlich nicht aufs Ohr gezielt, sondern auf die Mitte des Kopfes, aber hat zum Glück verpasst. Und dieser Knecht heißt Malchus. Interessant, dass das eigentlich eine Version des hebräischen Melech ist und das heißt König. Und wir werden finden hier, dass das ganze Kapitel 18 und 19, aber eigentlich 18 vor allem, von dieser Königsthematik bestimmt ist. Jesus ist König. Ganz spannend, dass uns Johannes ausgerechnet diesen Namen nennt. Ich glaube auch nicht durch Zufall, weil ihm das wichtig ist. Und da wieder ein Wort zu Petrus, steckt dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Eine souveräne Hingabe seinerseits. Was ich hier erlebe und zulasse, tue ich freiwillig. Und dann wird er vor die hohen Priester geführt und wird dort jetzt gefragt, nachdem, wer er ist und so weiter. Und dann kommt diese Szene mit der dreimaligen Verleugnung durch Petrus. Ganz spannend. Da wird ein Jünger erwähnt, der den Hohepriester persönlich kannte. Und der lässt den Petrus mit rein. Also Petrus wird in das Haus des Hohenpriesters geführt. Die beiden Jünger können mit Petrus nur durch die Vermittlung des einen anderen Jüngers, der nicht erwähnt wird vom Namen her, weil er mit dem Hohenpriester verbunden war. Die Frage ist jetzt, warum nennt Johannes den Namen nicht? Man könnte sagen, vielleicht war er es selbst, aber vielleicht will er einfach auch nur diesen Jünger schützen. Das ist vielleicht auch ein Schutz, dass man ihn nicht zu nah mit diesem hohen Priester verbinden kann, der letztendlich ja Jesus dann auch zu Tode bringt. Also er nennt ihn nicht beim Namen, aus welchem Grund auch immer. Dreimalige Verleugnung des Petrus dort im Hof des hohen Priesters. Am Ende ist es ja ganz heiß, da spricht nämlich in Vers 26 einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Sah ich dich nicht im Garten bei ihm, sogar mit dem Schwert in der Hand? Warst du nicht meinem Cousin das Ohr abgehauen? Ja, da ist es das dritte Mal, dass Petrus sagt, nee, das war ich nicht. Also dreimalige Verleugnung. Und dann wird er Jesus dann von den Juden, von den obersten Juden zum obersten politischen Führer gebracht, zu Pilatus. Der musste den Juden das Recht geben, oder er musste eigentlich die Entscheidung treffen, Jesus zu töten, weil das durften die Juden nicht. Sie hatten nicht das Recht, die Todesstrafe durchzuführen. Das mussten die Römer tun, das war denen vorbehalten. Das heißt also, die Juden mussten jetzt den römischen Vertreter gewinnen und überzeugen, von der Schuld Jesu. Und deshalb steht Jesus jetzt vor Pilatus, dem Vertreter Roms. Und das ist dieses Gespräch, wo der Pilatus immer wieder sagt, ich sehe keine Schuld an ihm. Er fragt ihn aber nach seiner Identität. Er sagt, bist du der König? Und Jesus sagt, ja, du sagst es. Und dann sagt Jesus ja dieses mächtige Wort, Vers 36, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet werden würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Dann bist du also doch ein König, fragt Pilatus, Vers 37. Jesus antwortet, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Und dann diese berühmte Pilatus-Frage, was ist Wahrheit? Ja, Pilatus, wenn du mit mir unterwegs gewesen wärst, wie meine Jünger, und in Kapitel 14 dabei gewesen wärst, dann hättest du verstanden, die Wahrheit hat einen Namen. Ich bin die Wahrheit. Aber so weit kommen sie hier nicht. Aber dann sieht er an ihm keine Schuld, aber er lässt ihn dann mal geißeln, interessanterweise. Und dann diese Szene, Kapitel 19, die ersten, wo Jesus dann dieses Königsgewand übergezogen bekommt, eine Krone aufgesetzt, und sie verlästern ihn und peitschen ihn aus als den König der Juden. Und drumherum diese Beschreibung, dass Pilatus ihn als unschuldig sieht. Auch nachher wieder, nachdem er ausgepeitscht worden war, schrien alle, kreuzige ihn, und Pilatus spricht, Vers 6, nehmt ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Also, ich kann das nicht verantworten, sagt er. Von mir aus gibt es keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Und er geht wieder ins Gespräch mit Jesus und du kriegst hier das Gefühl, dass Pilatus überzeugt ist eigentlich von der Unschuld Jesu. Und das finde ich so spannend hier. Du hast einen König, einen reinen König, einen göttlichen König, der in Unschuld und Autorität hier steht. Und Pilatus sieht eigentlich, an dem ist nichts zu verurteilen. Und trotzdem muss Pilatus nachher diese Entscheidung treffen, ihm zu überliefern. Warum? Das ist dann nur eine Frage des politischen Kalküls bei ihm. Denn das wissen jetzt die Juden nämlich genau einzusetzen. Sie sagen nachher, wenn du uns den nicht gibst, der sich selbst als Gott bezeichnet und als König der Juden, dann bist du ein Feind des Kaisers. Und Pilatus hatte eh schon etwas verspielt bei seinem Kaiser in Rom und er musste aufpassen. Und aus einem politischen Kalkül heraus, das die Juden auch ganz geschickt anwenden, muss er Jesus hergeben, damit man ihm das nicht vorwerfen kann. Ja? Denn am Ende heißt es dann, Vers 15, die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser, ihr Scheinheiligen. Als ob ihr den Kaiser als euren König ansieht. Das ist ein reines politisches Spiel, was hier läuft. Sie zwingen den Pilatus in die Knie und sie zwingen ihn, Jesus herzugeben. Und dann musste er nachgeben und überlässt ihnen Jesus, Vers 16, damit er gekreuzigt werden würde. Aber er tut das nicht, ohne ihnen noch am Schluss noch etwas auszuwischen, einen Seitenhieb zu geben, indem er nämlich Jesus kreuzigen lässt, aber auf das Kreuz schreiben lässt nachher, Jesus von Nazareth, Vers 19, der König der Juden. Das lesen sie alle, sagen das dem hohen Priester, der kommt, beschwert sich und sagt, schreibe nicht, er ist der König der Juden, sagt, er hat gesagt, er sei. Und dann sagt Pilatus, das ist ein letzter kleiner Triumph, den er hat. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und ich finde das so spannend, dass Johannes uns das so berichtet, weil Johannes es ganz wichtig ist, dass Jesus eben als König stirbt. Er lässt sein Leben freiwillig, keiner kann ihm das nehmen. Das hier ist Gottes Souveränität, sein freier Wille, sich hier als Knecht zu veräußern und sich schlagen zu lassen. Sehr, sehr spannend. Und dann hast du diese Kreuzigungsszene und unter diesem Kreuz findest du diese vier Frauen, die beschrieben werden, vier Frauen, und das finde ich so berührend. Und am Kreuz hast du die Frauen am nächsten dran bei Jesus und bei der Auferstehungsgeschichte hast du die Frauen als allererstes dran. Die Frauen sind offenbar ganz nah dran. Sehr schön, dass Johannes das so nachzeichnet. Als ob das so geblieben ist, scheint man oft das Gefühl zu kriegen, dass Frauen einen direkteren Draht haben zu diesem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Irgendwas ist da, dass Frauen oftmals auch die Ersten sind, die den Bezug zu Jesus finden. Nicht immer. Ich habe auch manche Männer, die vor ihren Frauen schon zum Glauben gefunden haben, aber meistens sind es die Frauen. Und dann dieses fürsorgliche Wort Jesu an Johannes für seine Mutter Maria. Hier, schau mal, das ist eine Mutter, die versorgt werden muss und er setzt Johannes ein als seinen Stellvertreter in der Fürsorge für seine Mutter. Interessant, weil er hat ja Brüder. Es hätte auch der nächste Bruder übernehmen können. Nein, er überlässt das dem Johannes. Und Johannes wird derjenige, der die Maria nachher bis zu ihrem Tod pflegen wird. Wir wissen dann aus der Kirchengeschichte, dass sie bei ihm in Ephesus gelebt hat. Johannes wurde später Bischof in Ephesus und Maria lebte dort und ist dann beim Johannes gestorben in Ephesus. Also er versorgt die Mutter Jesu bis zum Schluss. Sehr, sehr schön. Du hast hier drei Worte unterm Kreuz. Siehe, Frau, das ist dein Sohn. Mich dürstet und es ist vollbracht. Insgesamt, kurzer Hinweis, ist uns von den vier Evangelisten sind uns sieben letzte Worte von Jesus am Kreuz überliefert. Interessanterweise, sieben letzte Worte könnte man zusammenstellen, kann man eine eigene Predigt zu halten oder eine eigene Serie. 7 letzte Worte Jesu am Kreuz. 3 von denen hat uns Johannes hier überliefert. Ja, und so sehen wir hier, dass auch da bis zum Ende, bis zu seinem Tod, die Menschen nicht die Gewalt über ihn haben, denn nachher kommen die Soldaten und sollen den Gekreuzigten die Beine brechen. Das war der Grund. Der Grund dafür war, dass der Schabbat kam und man durfte am Schabbat keine Toten da hängen haben oder keine Leute sterben haben. Die mussten tot sein, bevor der Schabbat kommt. Und deshalb haben sie ihnen die Beine gebrochen, denn das Beinebrechen hat dazu beigetragen, dass sie sofort also ersticken. Ja, weil der Kreuzestod funktioniert ja so, dass die Gekreuzigten sich so lange wie möglich am Leben erhalten, weil sie sich abstoßen können und dann nicht ersticken. Das ist das Furchtbare. Es ist ein Erstickungstod. Und indem man den Gekreuzigten die Beine gebrochen hat, hat man den Sterbeprozess verkürzt. Dann sind die ganz schnell erstickt. Sie kommen zu Jesus und Jesus überlässt ihnen nicht einmal das Letzte, dass sie ihm das Leben nehmen. Er ist schon tot. Sie können nur wahrnehmen, er ist schon tot. Auch den Augenblick seines Todes hat er selbst in der Hand. Das ist Souveränität bis zum Schluss. Und dann wird er zu Grabe gebracht von diesen beiden heimlichen, gläubigen Männern, Josef von Arimathea und Nikodemus, 2 seiner Nachfolger, die das aber heimlich gelebt haben. Und da schließen wir jetzt. Und heute Abend setzen wir fort von da und lassen uns mitnehmen auch noch in diese ganz, ganz wichtigen Abschlussszenen aus dem Johannes.